Sehr geehrter Herr Professor Müller, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass wir hier an einem gewissen Zäsurpunkt jetzt erstmal Rückschau halten und gleichzeitig Ausblick halten können und ich hier die Chance habe, für die Stadt Dresden ergänzend zu dem, was Herr Marx eigentlich schon angesprochen hat, über die Nachhaltigkeitsstrategie. Eigentlich das ist das genau, worüber wir reden, der Stadt Dresden zu sprechen. 1994 beschloss der Stadtrat der Stadt Dresden, dem Klimabündnis der europäischen Städte beizutreten und einen adäquaten Beitrag zum Klimaschutz lokal und weltweit zu leisten. 10 Jahre später, nicht zuletzt unter dem Eindruck einer verheerenden Flutkatastrophe 2002 und einer Dürre sondergleichen 2003, hat der Rat beschlossen, diese Strategie zu ergänzen, um die Ermittlung der Auswirkungen eines Klimawandels, immer noch mit erheblichen Fragezeichen in den Augen mancher Stadträte, je nachdem, aus welcher politischen Couleur sie halt gekommen sind. Und damals war ganz klar, die Oberbürgermeisterin kriegt den Auftrag und gibt dieses Thema weiter an das Umweltamt. Und ich habe mich heute sehr gefreut, dass Herr Marx nicht mehr vom Umweltthema gesprochen hat, sondern das als ein gesamtstädtisches Thema angesprochen hat. So wird es in der Stadt Dresden in zunehmendem Maße auch gelebt. Ich hatte die Chance, an einem Schulanfang teilzunehmen. Mein Enkelchen ist in die Schule gekommen im August. Und da denkt man schon drüber nach, wie werden diese Stöpsel in 50 Jahren leben. Das ist etwa der Zeitraum, den wir uns hier so als Fokus gesetzt haben für dieses Programm Reklam. Und wodurch wird diese Welt gekennzeichnet sein? Wie sieht die Stadt Dresden dann aus? Die gucken alle ganz erwartungsvoll und fröhlich hier hinein. Und ja, was wird passieren? Ein paar Dinge, die vielleicht gar nicht so fröhlich sind. Die Ressourcen werden knapper werden und unter immer mehr Leuten aufzuteilen sein. Die Ökonomie entwickelt sich vielleicht etwas ganz anders, als alle schlauen Weisen dieser Welt uns glauben machen wollen. Der Klimawandel ist ein Thema und der Rückgang der biologischen Vielfalt. Alles das spielt sich so in den nächsten Jahren schleichend ab und wird irgendwann dann wirksam und merklich werden. Klimawandel steht hier drüber geschrieben und Klimawandel ist vielleicht die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts mit Auswirkungen auf alles Mögliche, auf die soziale und politische Stabilität unserer gesamten Zivilisation. Da haben sich kluge Leute da Gedanken gemacht. Selbst in Geheimdiensten hat man sich intensiv mit dem Klimawandel auseinandergesetzt und gefragt, was kann denn das für die politische Stabilität dieser Welt bedeuten? Wir wollen nicht so weit ausholen, wir gehen mal zurück auf die kleine lokale Ebene und sagen, was bedeutet denn das eigentlich? Was hat man uns hier versprochen? Der Professor Bernhofer hat versprochen, es wird wärmer. Er hat versprochen, es wird trockener und zwischendurch regnet es ganz heftig. Das sind so klare praktische Aussagen, die in der Niederung der kommunalen Verwaltung verständlich sind und mit denen wir umgehen können. Das bedeutet, wenn es wärmer wird, müssen wir also dafür sorgen, dass dieser Frischluftaustausch funktioniert, müssen die Städte so bauen, dass wir zurechtkommen mit starken Wassermengen, die da ab und zu vom Himmel fallen oder in die Stadt einströmen. Und müssen uns Gedanken machen, die Frage der anderen Ressourcen, die wir noch so haben. Mit dem Grün, wird es noch grün bleiben, wenn das Wasser fehlt längere Zeit? Werden wir genügend Grundwasser haben für die verschiedenen Nutzungen? Nicht bloß zum Trinken, vielleicht auch für energetische Nutzungen. Zum anderen kam die Frage mit der Ressourcenökonomie. Wie muss denn die Stadt aussehen, die mit weniger Verbrauch an Energie, an Geld, Investitionsmitteln trotzdem ihre Bürger befriedigen und die Daseinsfunktion erfüllen kann. Die Wärme, das ist völlig klar, da braucht man mehr Grün, da verdunstet mehr, da wird es besser. Gartenstadt ist das Schlagwort für uns gewesen. Also lass uns die Stadt grün machen. Kam der Ressourcenschutz daher und sagte, das ist doch Quatsch. Wir haben eine Infrastruktur, die braucht Nutzungsdichte, das funktioniert so nicht. Wir brauchen also dichte Stadtquartiere, denen man mit moderner Bauweise möglichst viele Leute unterbringen kann. Die Stadt wächst erfreulicherweise. Das widerspricht sich. Die Synthese ist also notwendig. Und diese Synthese zu suchen, war eine spannende Aufgabe, die wir schon vor Reklam angefangen haben, aber mit der Unterstützung der vielen Wissenschaftler, die hier beteiligt waren, weiter qualifizieren und dann auch überzeugend in den Netzwerken, denke ich, in die Netzwerke transportieren und dort qualifizieren können. Wir haben hier mal so, ohne dass ich auf die unterschiedlichen Farben eingehen will, so die Verdichtungsräume benannt. Das sind alles schon bestehende Siedlungsräume, mehr oder weniger intensiv urban oder auch zum Teil noch ländlich geprägt. Und diese Siedlungsräume, die sollen auch die Siedlungsräume der Zukunft sein. Auch wenn wir jährlich um 6.000 bis 8.000 Einwohner wachsen. Damit man sich da drin wohlfühlt, damit man sich erholen kann, damit aber auch Wasser versickern kann und wir vielleicht auch für die Natur, die schon arg geschunden ist und wo wir mit bedrohlichem Artenwandel und zum Teil auch Artenrückgang zu tun haben, Überlebensflächen haben, haben wir gesagt, lass uns diese Siedlungsräume einbetten in ein Netz, in ein grünes Netz, in ein ökologisches Netz, wie wir es genannt haben. Und dieses Netz zu entwickeln, ist eine ganz spannende Aufgabe. Sie haben vorhin gesehen diesen Weißeritz-Grünzug und jetzt weiß ich auch, warum da noch zwei Folien drin waren, die Marx vorhin etwas übersprungen hat. Das eine war das Stadtplanungsamt. Das Stadtplanungsamt in diesem sogenannten World Trade Center, diesem großen Bürokomplex in der Innenstadt, ist genau am Ende eines neu entwickelten Grünzugs. Und bevor dieser Grünzug existiert hatte, gab es dort keine Frischluftströme von außen. Mit der Entwicklung dieses Weißeritz-Grünzugs dringt die kalte Luft, die frische Luft aus dem Plauenschen Grund entlang des alten Weißeritzbetts jetzt mittelbar und unmittelbar in die Innenstadt hinein und kann dort zur deutlichen Verbesserung der Lebensqualität führen. Und wenn man ein Stückchen weitergeht in die Freiberger Straße, da war auch eine Folie dabei, da sieht man genau die Nachverdichtung, die dort passiert. Nach dem Krieg wurde sehr schnell die Stadt zum Teil recht großzügig mit viel Freiraum aufgebaut. Und jetzt nutzen wir diese Freiräume und verdichten dort nach. Nicht mit 0815 Bauten, sondern mit moderner und qualitätvoller Eigentumswohnungsbauweise. Also die Chancen, die sind in dieser Stadt angelegt. Wir müssen sie herausfinden und nutzen. Und dazu hat uns Reklam schon sehr viel geholfen. Und ich denke, genau in der nächsten Phase, in der Umsetzungsphase, brauchen wir weiter die wissenschaftliche Begleitung. Das ist also unser raumstrukturelles Leitbild, mit dem wir mit dem Landschaftsplan, der jetzt in der Diskussion ist, die ökologischen Grundlagen für den Flächennutzungsplan legen. Dass das Thema aus der grünen Ecke rausgekommen ist, zeigt uns auch der Gesetzgeber selbst, der mit der Klimaschutznovelle im Baugesetzbuch neue Abwägungstatbestände geschaffen hat, die nicht sagen, Klimaschutz ist über allem zu sehen, sondern ist aber ein wichtiger und nicht zu vernachlässigender Abwägungsgegenstand. Und wer will sich da einfach drüber hinwegsetzen, über Klimaschutz und Klimawandel, wenn man eben genau diesen Anspruch hat, einer für die Zukunft verträglichen Stadtentwicklung. Zwei Themen sind es also, die uns intensiv beschäftigen, die Überwärmung, die Veränderung im Wasserhaushalt. Die Zeit ist mir zu kurz bemessen worden, um auf alles einzugehen, deswegen konzentriere ich mich mal auf den Wasserhaushalt. Wer die Folien angucken will, die werden ganz sicher veröffentlicht und dann kann man die einzelnen Dinge angucken. Ich gehe auf wenige Beispiele ein. Hochwasserschutz ist hier erwähnt worden und da denkt jeder immer an die Elbe. Das eigentliche Thema liegt aber vor der Haustür. 460 Kilometer haben wir städtische Gewässer mit kleinem Einzugsgebiet. Und da ist nicht nur Dresden typisch, sondern das betrifft alle Gemeinden in der Modellregion. Und da ist Hochwasserentstehung in der Regel schon im Gemeindegebiet oder in der Nachbargemeinde. Und der Hochwasserschaden, der richtet sich auch sofort an in der Gemeinde. Diese Gewässer haben kleines Einzugsgebiet, geringe Fülle, alles kein Problem scheinbar. Aber sie steigen sehr schnell an. Und was ich nicht vorher getan habe in der Vorsorge, kann ich im Hochwasserfall nicht mehr tun. Wenn es denn blitzt und donnert und schüttet wie aus Eimern, ist alles zu spät. Deshalb haben wir mit diesen dezentralen Maßnahmen, die überall schon seit Jahrzehnten eigentlich diskutiert werden, ernst gemacht und haben vergleichsweise kleine, aber wirkungsvolle Dinge geschaffen und von Reklam untersuchen lassen und dabei herausgefunden, dass diese Wirksamkeit weit über die unmittelbare Hochwasserbetroffenheit der angrenzenden Bereiche hinausgeht, sondern bis zum Mündungsbereich sich fortsetzt. Hier ein Polder am Keitzbach, sogenannte Tränenwiese. Früher haben die betroffenen Häusler dort wirklich öfters Tränen geweint. Heute kann ich dorthin gehen und man klopft mir freundlich auf die Schulter, nicht mit der Axt. Anderes Beispiel. An demselben Gewässer, bloß etwa 10 Kilometer weiter, ein Park. Diesen Park hat uns mehrfach angetan, da haben wir mehrfach gebuddelt. Das erste Mal, weil dieser Park früher in der Halde war, wo man radioaktive Schlacken verkippt hatte. Dann haben wir die rausgeholt und haben das Loch gelassen und da füllte sich das Wasser drin. Dann haben wir gedacht, eine gute Idee, lass uns hier ein Rückhaltebecken entwickeln. Und im Zuge unserer weiteren Arbeiten und während der Reklamarbeit wurde dieses Becken tiefer gelegt, oder dieser Park tiefer gelegt, Bäume wurden wieder gepflanzt und heute gibt es auch eine schwimmende Insel dort. Wer bei Regen sich gerne draufsetzen will, kann warten, bis er angehoben wird. Und dann füllt sich dieser ehemalige Park grün, der sonst grün ist, mit Wasser und drosselt 30.000 Kubikmeter weg und schützt damit unterliegend das Hygienemuseum beispielsweise, sodass wir 2013 bei stärkerem Niederschlag im Einzugsgebiet als 2002 keine Schäden mehr dort hatten. Das Wasser im Fluss sieht man, im Kanal und im Grundwasser merkt man es, wenn es zu spät ist. Dann kommt es plötzlich raus und riecht es manchmal. Wenn es sehr trocken ist, riecht man es und wenn es sehr viel regnet und wir Überschwemmungen haben, dann hebt es die Kanaldecke und es kommt irgendwo raus. Die Frage war jetzt, ist das hinzunehmen, dass es irgendwo rauskommt? Wollen wir überhaupt hinnehmen, dass es irgendwo rauskommt? Die Antwort war dann klar, wir haben keine Möglichkeit, ein Kanalsystem so auszubauen, dass es für alle zukünftigen Fälle ausreichend ist. Also war die Frage, wohin dann, wenn das Wasser rausquillt, dass es keinen Schaden anrichtet. Und hier gab es ganz spannende Simulationen und Betrachtungen in dem System, gemeinsam mit der Stadtentwässerung und den Wissenschaftlern der TU Dresden. Und im Ergebnis hat man gesehen, gar nicht so dumm, dieses ökologische Netz. Da gibt es genügend Bereiche, Spangen, die man auch nutzen könnte, um dort dieses Abwasser zur Versickerung oder zur Rückhaltung zu bringen, ohne dass Schaden an der Bebauung entsteht. Also ein weiteres Indiz dafür, dass es Sinn macht, an der zielgerichtet, nicht irgendwo und auch nicht dissipativ, sondern zielgerichtet, solche Grünstrukturen zu entwickeln mit multifunktionaler Nutzung. Und also neben dieser Modellierung eine Reihe von Abwehrmaßnahmen durchgeführt, die im Netz wirksam sind. 2013 haben die sich bewährt. Ein ganz großes Beispiel ist das Abwasserpumpwerk in Johannstadt, das während des gesamten Hochwassers ab dem 3. Juni voll in Betrieb war und dort im Grunde die gesamte Innenstadt geschützt hat vor diesen Schäden, die wir 2002 haben. Übrigens, von den gesamten baulichen Schäden, die wir hatten, waren 2/3 dem Grundwasser und dem Kanalsystem geschuldet in 2002 und nur 1/3 durch oberflächliche Überschwemmung. Wenn man das so weiß, kriegt man ein Gefühl für die Bedeutung der Arbeit, die hier geleistet worden ist. Zur Überwärmung, aber jetzt im Grundwasser. Doch schon noch ein Thema. Wir haben in der Stadt Dresden das große Glück, dass wir hier im Innenstadtbereich einen mächtigen pleistozänischen Grundwasserleiter haben, gut erreichbar unter der Oberfläche und früher also über Jahrhunderte genutzt als Trinkwasserreservoir. Diese Bedeutung hat er heute nicht mehr in dem großen Maße, sondern wird in zunehmendem Maße anderweitig genutzt. Und zwar thermisch oder energetisch. Und da ist schon spannend, dass wir plötzlich feststellen mussten, ja, dieses Grundwasser, es wird ja immer wärmer. Aber es wird an Stellen wärmer, wo wir gar keine bewusste energetische Nutzung haben. Und im Rahmen von Reklam konnten die Geologen aus meinem Amt, hier Frau Dr. Ulrich, möchte ich mich herzlich bedanken, und die Kollegen aus der Forschung gemeinsam herausfinden, welche Bedeutung Tiefbebauung hat. Das hat uns ein Stück weit erschreckt, dass diese Tiefgaragen von den Kaufhäusern eigentlich alle dazu genutzt werden zur Klimatisierung. Dann leitet man die warme Luft aus dem Kaufhaus in die Tiefgarage und über die ungeschützt und nicht isolierte thermische Tiefgarage leitet man das ans Grundwasser ab. Und vorne kommt es mit 8 Grad an und hinten geht es mit 16 Grad weiter. Das ist schon spannend und hat dann Konsequenzen. Weil ich nämlich dann eine Entwicklung habe, die hier mal gezeigt ist, so eine Überwärmungszelle, die sich dann ausbreitet. Und wenn man dann weiterguckt, dann müssen wir plötzlich am Neumarkt die Klimaanlagen, die dieses Grundwasser nutzen und die für 10 Grad ausgelegt waren, drosseln in ihrer Leistung, weil sie im Grunde nicht mehr funktionieren mit den ursprünglichen Parametern, die zugrunde gelegt worden sind. Also hier sieht man noch sehr praktisch schon, wie diese Untersuchungsergebnisse einfließen in vielfältige Bereiche, hier in die Energieversorgung. Und bei unserem Energiekonzept, das wir in diesem Jahr ohne Gegenstimme vom Stadtrat bestätigt bekommen haben und das ich auch leiten durfte, konnten eben genau diese Ergebnisse mit einfließen. Ich bin mit der fast globalen Ebene gestartet, komme runter zur Gebäudeebene und bei den einzelnen Gebäuden sieht man dann aber auch die Grenzen unserer Handlungsmöglichkeiten. Natürlich kann man Gebäude anpassen, kann man bauliche Standards verbessern und wenn man privat alles tut, ist das kein Problem. Eine Kommune ist aber gebunden an bestimmte Regelwerke. Und da freue ich mich, dass ich Herrn Teichmann vom Landesrechnungshof heute hier gesehen habe. Das ist genau das Thema nämlich. Kann denn eine Kommune überhaupt höhere Standards umsetzen, wenn die mehr Geld kosten? Und dann kriegt man da auf die Finger, spätestens vom Fördermittelgeber oder vom Landesrechnungshof, wenn man hier zu viel Geld einsetzt, weil ja diese Standards noch gar nicht Gegenstand der kommunalen oder der Verwaltungspraxis sind. Und hier, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, der aus dem IRCAP ausfließt, dass wir uns mit denen, die Standards setzen, auseinandersetzen müssen und fragen, sind die noch zeitgemäß? Denn die Gebäude, die heute errichtet werden, werden genau in dieser Zeit genutzt werden, über die wir uns hier unterhalten haben. Und da wird vielleicht mein Enkelsohn in so einem Gebäude sitzen und verfluchen, die Leute, die das damals gebaut haben, haben denn die nicht dran gedacht, dass es alles anders wird? Wir sitzen also hier in diesem Saal und denken an unsere kleinen Belange. Und ich sage mal, der Klimawandel ist aber ein globales Thema. Und ich freue mich sehr, dass ich in einer Stadt arbeiten darf, die sich dieser globalen Verantwortung nicht entzieht. Und ich möchte mit diesem Bild noch einmal deutlich machen, wie wichtig das ist, dass wir unserer Verantwortung hier gerecht werden. Und wenn es darum geht, dass wir wenige Euro mehr einsetzen müssen pro Kopf, um einmal die Möglichkeiten weiter zu untersuchen, die wir hier lokal, aber vielleicht auch an anderer Stelle dann nutzen können, um die aufziehenden Probleme zu lösen, dann sollte man sich schämen, wenn man mit Erbsenzählerei beginnt. Denn die armen Menschen hier, die sind existenziell bedroht. Und dass der Klimawandel eine der Bedrohungen, die die Existenzgrundlagen von Millionen in anderen Teilen dieser Welt angeht. Wir sind nicht existenziell bedroht, wir dürfen vielleicht bloß ein kleineres Auto fahren. Also insofern denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns dieser globalen Dimension auch am Ende dieses Projekts nochmal bewusst werden und sagen, lasst uns hier vernünftig weitermachen. Das Geld ist, glaube ich, gut angelegt und in diesem Sinne die Belange hier vor Ort gemeinsam denken, interdisziplinär und auch mit komplexen Ansätzen, uns heftig raufen und dabei aber das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Dankeschön.